ARD.
Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und habt Hunger. Ihr haltet es nicht mehr aus. Seit Tagen habt ihr nichts gegessen. Es reicht. Ihr plündert euer Erspartes. Heute wären die Münzen, die ihr finden könnt, ungefähr 15 Euro wert. Ihr geht damit zum Bäcker. Die Schlange ist ewig lang. Ihr stellt euch natürlich dennoch an. Nach etwas mehr als 2 Stunden seid ihr endlich an der Reihe. Ihr sagt dem Verkäufer, dass ihr gerne ein kleines Brot kaufen möchtet. Die Antwort ist eine Hiobsbotschaft. Das kleinste Brot kostet 30 Euro, das Doppelte von eurem Ersparten. Ihr verlasst das Geschäft. Zufällig kommt genau in diesem Moment eine Kutsche vorbei. In ihr befinden sich 4 Personen. Sie haben gute Laune, stoßen mit Wein an. Neben ihnen steht ein Korb mit Trauben, Brot, Käse, Schinken. Sie lachen und fahren an euch vorbei. Ihr macht euch auf den Weg nach Hause. Hungrig, sehr hungrig und sehr wütend. Freunde des Wissens, ich bin sehr happy, dass ihr euch demokratisch, wie man es in der Schweiz tun würde, mit etwa 70% der Stimmen für eine Folge zur Französischen Revolution entschieden habt. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema und auch ein sau interessantes Thema, was ich damals in der Schule so gar nicht mitbekommen habe, weil ich glaube, dass das nicht immer ganz so spannend irgendwie rübergebracht wurde. Deswegen machen wir das heute. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis, nicht wundern, ich klinge so ein bisschen erkältet. Das liegt aber daran, dass ich, diejenigen, die im WhatsApp-Kanal sind, haben es gesehen, mit meiner Schwester beim Fußball war und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel rumgeschrien. Nichtsdestotrotz tauchen wir direkt ein ins Thema der Französischen Revolution. Wir kümmern uns darum, zu erklären, wie es überhaupt dazu kam, was die Brotpreise genau damit zu tun gehabt haben, wie Napoleon dadurch zu einem der größten Feldherren unserer Geschichte wurde und wie die Revolution final auch wieder ein Ende finden sollte. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Ungleichheit. Wir befinden uns spät im 18. Jahrhundert in Frankreich. Das Land ist damals, wie viele andere Staaten auch, eine absolutistische Monarchie. Also es wird von einem einzigen König regiert, der auch in die Position des Königs reingeboren wird. Also es gibt nicht mehrere Leute, die zur Auswahl stehen und man sucht sich einen davon aus. Das Geburtenglück entscheidet. Aktuell regiert König Ludwig der 16. und das tut er mit einem Selbstverständnis, dass er über allen anderen Menschen steht. Das ist seine eigene Einschätzung seiner Position. Die damalige Gesellschaft ist in 3 Teile geteilt, sogenannte Stände. Unsere Hauptperson, die sich kein Brot leisten kann, gehört natürlich zum 3. und letzten Stand. Bauern, einfache Arbeiter, aber auch das städtische Bürgertum, also Juristen, Ärzte oder Professoren. Man könnte denken, okay, den Letzteren müsste es doch ziemlich gut gehen. Aber an der Stelle muss man eine wichtige Sache zur damaligen Gesellschaft erklären. Denn man konnte der beste Arzt des Landes sein oder der beste Richter, der beste Anwalt. Das alles reicht nicht. Denn in Stand 1 oder 2 kommt man nur, ähnlich wie die Position des Königs, wenn man dort reingeboren wird. Stand 1 und 2 sind sowas wie die absolute Oberschicht. Ihnen gehört auch ein Großteil des Landes und sie müssen keine Steuern zahlen. Das sind also die, die in der Kutsche sitzen und Wein trinken und an uns vorbeigefahren sind. Stand 2 ist der Adel, also Könige, Barone, Grafen, Fürsten, Ritter. Stand 1 ist der Klerus, also Kardinäle, Priester, Mönche, Nonnen, Äbte, kurz alle, die der Kirche dienen. Und jetzt müsst ihr euch an der Stelle zu diesen 3 Ständen folgende Zahl geben. Adel und Klerus, also Stand 1 und 2, sind damals nur ungefähr 2% der Bevölkerung. Daher machen 98% aller Pariser Bewohner den 3. Stand aus. So gut wie jeder gehört also zur Unterschicht. Und sie tragen den französischen Staat. Sie zahlen allesamt extrem hohe Abgaben. Steuern an den französischen König, Steuern an die Kirche, Zwangsverpflichtungen an Adelige, Abgaben an Grundherren, also heute würde man sowas wie Vermieter sagen. Logischerweise treffen diese immensen Zahlungen weniger die Ärzte, sondern mehr den armen Teil vom 3. Stand. Vor allem Bauern, die sich trotz harter Arbeit kaum etwas zu essen und trinken leisten können. Und dennoch reichen diese Zahlungen nicht. König Ludwig steht vor dem Bankrott. Die Staatskassen sind leer durch sehr hohe Militärausgaben vergangener Kriege und die Verschwendungssucht des Hofstaates ist ein weiteres Problem. also dieser unfassbar exponierte Lebensstil. Ludwig XVI. Braucht also dringend Geld. Er versucht, die damals in Schieflage geratene französische Staatskasse zu retten. Er beruft daher die allererste offizielle Generalstandversammlung ein, also ein offizielles Treffen der Stände 1, 2 und 3. Noch nie durfte Stand 3 an sowas teilnehmen. Seine Idee ist, dass auch die Adeligen und Geistlichen, also Stand 1 und 2, anfangen müssen, Steuern zu zahlen. Doch an dieser Stelle gibt es ein großes Problem, denn obwohl Stand 3, wie wir gehört haben, knapp 98% der gesamten Bevölkerung ausmacht, bekommen sie alle zusammen trotzdem nur eine einzige Stimme, genauso wie Stand 1 und 2. Ja, jetzt könnt ihr euch denken, was passiert. Kommt es nämlich zu einer Abstimmung nach dem Motto: Seid ihr für steuerliche Entlastung für das einfache Volk? Naja gut, dann stimmt Stand 3 natürlich für ja, Stand 1 und 2 aber für nein. Der Klerus und der Adel stellen sich bei allem quer, das ihnen schaden könnte. Sie blockieren also alle Vorstöße zur gerechteren Verteilung, weil sie wollen weiter im Luxus leben. Am adeligen Hof wird also weiter gefeiert, getanzt, getrunken, gelacht und diniert. Das Elend des einfachen Volks wird komplett ignoriert. Der damaligen Prinzessin Marie Antoinette wurde sogar mal unterstellt, dass sie folgenden Satz gesagt haben soll. Zitat: Wenn die Armen kein Brot haben, sollen sie doch einfach Kuchen essen. Ob dieser Satz so gefallen ist, ist historisch nicht ganz belegbar, aber es stellt extrem gut die Position der Adeligen dar. Die Oberschicht hätte ihre Privilegien damals nicht provokanter ausleben können, als sie es tun. Und diese unfassbare Ungleichheit lässt eine Art Pulverfass entstehen. Die Stimmung im Volk ist extrem aufgeladen, die Wut riesig. Es entsteht eine Art Idee, ein Geist der Aufklärung setzt sich in den Köpfen fest. Schriftsteller und Philosophen fangen an, das politische System der alleinigen Macht zu hinterfragen. Das klare Ziel: Das Volk soll viel mehr der Entscheidung mittragen. Und als wäre diese unfassbare Armut nicht genug, kommt es in den Jahren 1787 bis 89 zu einer großen landwirtschaftlichen Katastrophe. Ungewöhnlich kalte Winter treffen Frankreich. Dazu sorgen daraufhin nasse Sommer und Überschwemmungen dazu, dass ein großer Teil der Ernten zerstört wird. Vor allem Getreide wird unfassbar knapp, daher explodieren die Brotpreise. Nur noch die Stände 2 und 3 können sich unbegrenzte Mengen davon leisten. Stand 3 kommt in eine massive Hungersnot. Es kommt in vielen Regionen Frankreichs zu ersten vereinzelten Plünderungen. Händler werden überfallen. Und das sollen nur die Vorboten sein für einen Tag, der für immer in die Geschichte eingehen wird. Kapitel 2: Der Sturm auf die Bastille. Im Frühsommer 1789 ist die Stimmung in Frankreich fast erdrückend. Es liegt etwas in der Luft, eine Energie, eine Stimmung. Der Hunger, die Armut und die Perspektivlosigkeit treiben immer mehr Bürger des dritten Standes in die Verzweiflung. Sie gründen eine Nationalversammlung, also eine offizielle Vertretung des Volkes. Als König Ludwig das mitbekommt, verlegt er große Mengen an Soldaten nach Paris. Er hat Angst, dass es in der Stadt eskalieren könnte. Und genau diese militärische Vorbereitung führt zu noch mehr Wut in den Bürgern. Kein Geld, nichts zu essen, keine Perspektive und dann auch noch ein König, der alles niederschlagen will. Und so kommt es dazu, dass die Wut am 14. Juli 1789 eskalieren soll. Es ist ein warmer Tag. Ludwig XVI. Hat keine Ahnung, was gestern passiert ist. Das Volk hat sich heimlich bewaffnet. Sie haben ein ehemaliges Militärkrankenhaus inklusive Waffenkammer komplett ausgeraubt. Sie erbeuten dabei um die 30.000 Musketen, also Langwaffen zum Schießen. Dazu zahlreiche Degen, Bajonetten und sogar ein paar Kanonen. Ihr Problem: Ihnen fehlt die Munition. Doch dafür haben sie schon einen Plan. Es gibt einen Ort, wo mehr Schießpulver lagert, als sie brauchen können. In der Bastille. Das ist ein altes Gefängnis aus dem Mittelalter. Nur noch wenige Insassen sitzen dort. Es gibt auch nur etwa 100 Wachmänner. Außerdem ist es auch ein symbolisches Ziel. Die Bastille steht für die Unterdrückung und Willkür der Adeligen. Alles in allem also der perfekte Ort, um zu zeigen, dass das Volk auch noch da ist. Gegen Mittag versammeln sich schätzungsweise um die 1000 Bürgerinnen und Bürger vor dem Gefängnis. Durch die fehlende Munition sind sie noch sehr rudimentär bewaffnet. In ihren Händen Küchenmesser, selbstgebaute Spieße, Hämmer, Sägen und auch andere Werkzeuge. Und dennoch sind sie den Wachleuten hoffnungslos überlegen. Sie sind 10-mal so viele. Das wird jetzt besonders klar, als sie alle vor der Bastille stehen. Anfangs versuchen sie das Ganze noch diplomatisch zu klären. Sie sprechen dafür mit dem obersten Kommandanten des Gefängnisses. Sein Name ist Launay, doch dieser lenkt nicht ein. Er denkt nicht daran, zu kapitulieren. Und an diesem Punkt eskaliert es. Die 1000 Mann greifen die Bastille an. Sie versuchen, das Tor zu stürmen. Kommandant Launay reagiert mit Schüssen. Es kommt zu einem heftigen Gefecht. Auf Seiten der Bürger sterben über 100. Doch irgendwann kehrt Ruhe ein. Launay tritt vor die Menge und ergibt sich. Die Bastille ist offiziell gefallen. Der Aufstand hat gewonnen. Und als Zeichen des Gewinns töten sie den Kommandant Launay. Schnell verbreitet sich die Botschaft, nicht nur, dass der dritte Stand die Bastille erobert hat, sondern auch, dass man jetzt im Besitz von nahezu unendlich viel Schießpulver ist. Alle Musketen können geladen werden. Auf den Straßen wird gefeiert. Es ist der 14. Juli und dieser Tag geht sogar in die Geschichtsbücher ein. Er ist heute noch der Nationalfeiertag Frankreichs. Denn heute hat sie begonnen. Die Französische Revolution. Kapitel 3. Paris brennt. Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Stürmung der Bastille wirkt sich wie ein elektrischer Impuls auf das gesamte Land Frankreich aus. Vor allem, weil es erstmals zeigt, dass der König nicht unantastbar ist. Und das Volk hat noch viel Größeres vor. Sie gründen eine eigene Stadtverwaltung. Die Revolutionäre beanspruchen Paris nur für sich. Dazu entsteht eine eigene Nationalgarde, also sowas wie eine bewaffnete Armee aus Bürgern. Doch nicht nur aus Bürgern, denn die ersten Adeligen aus Stand 2 ahnen schon, dass da etwas Gewaltiges auf sie zukommt. Nach all den Jahren der Unterdrückung steht die Rache des dritten Standes auf dem Programm. Daher laufen vor allem einige Herzoge, Grafen und Ritter aus Stand 2 in die Revolution über. Einige davon werden auch mit offenen Armen empfangen, andere sofort hingerichtet. Auf diese Art und Weise vergrößert sich die Bürgerwehr schnell. Innerhalb kürzester Zeit werden aus den 1000 Mann, die vor der Bastille standen, knapp 50.000 Mitglieder allein in Paris. Angeführt werden sie von einer weiteren sehr bekannten Person, dem Feldherrn Lafayette. Und unter seiner Führung machen sie ihrer Wut Luft. Diverse königliche Verwaltungsgebäude werden gestürmt und in Brand gesteckt, darunter Wachhäuser, Steuerbüros und Zollstellen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Person vom Anfang, die sich kein Brot leisten konnte. Diese Zeiten sind nun vorbei. Wer jetzt Hunger hat, plündert einfach die nächstbeste Bäckerei. Paris versinkt im Chaos. Damit beginnt der Exodus. Gigantische Mengen an Adeligen und Geistlichen fliehen panisch aus Frankreich. Vor allem nach Deutschland, Österreich und Italien. Und unter ihnen ist damals auch jemand, von dem keiner die Flucht erwartet. Er wird durch schwere Truppen geschützt und versucht, sich in Richtung Österreich abzusetzen. Doch auf dem Weg wird er enttarnt. Es ist König Ludwig XVI. Nach dem Sturm der Bastille hat er die Situation als nicht mehr zu retten wahrgenommen. Er will also heimlich fliehen. Doch er wird von einem Postkutscher auf der Fahrt erkannt. Das Krasse, weil er ihn von einer Münze kannte, auf der er abgebildet ist. Ludwigs Flucht ist für viele Bürger nicht nur ein Zeichen der Verrat an die Nation, sondern auch dafür, dass die Revolution jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Während Ludwig also fällt, steigt ein anderer Mann empor. Und nein, es ist noch nicht Napoleon. Es ist Maximilien de Robespierre. In einfachen Verhältnissen geboren, ohne Chance auf ein reiches Leben, entdeckt er jetzt seine Chance in der Revolution. Denn nach der Flucht von König Ludwig wird dieser abgesetzt und damit die komplette Monarchie. Eine Adelsherrschaft gehört nun vorerst der Geschichte an. Frankreich wird zur ersten Republik der Welt, also ein Staat, in der das Volk die oberste Gewalt hat. Es entsteht sowas wie eine Verfassung, bestehend aus 17 Artikeln. Diese sind inspiriert von der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776, also ein paar Jahre vorher. Dort werden Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf Widerstand gegen staatliche Willkür fest vorgeschrieben. In ganz Europa bricht zu dieser Zeit eine neue politische Zeit an. Es sind quasi die Grundsteine für unsere heutige Demokratie. Und sie entstehen dadurch, dass die Revolution die Macht an sich reißt. Und an der Stelle müssen wir eine wichtige Sache erklären, denn die Französische Revolution geht nicht nur irgendwie über ein paar Wochen. Sie ist insgesamt 11 Jahre lang. Und das nicht nur in Frankreich, sondern auch in seinen Kolonien, zum Beispiel auf Haiti. Hier kommt es, ausgelöst durch die Geschehnisse in Paris, auch zu einem großen Sklavenaufstand gegenüber der französischen Besetzer. Es ist eine unfassbar intensive Zeit. Doch nicht alle sind einfach nur glücklich damit, was während der Revolution passiert. Kapitel 4. Es regiert der Schrecken. Kurzer Hinweis zu diesem Kapitel, denn es wird jetzt um Folter- und Hinrichtungsmethoden gehen. Also nichts für schwache Nerven, doch reden müssen wir trotzdem drüber. Denn insbesondere im Mittelalter sind die Todesstrafen unfassbar grausam und auch wieder hier sehr ungleich. Während Adelige häufig durch eine schnelle Enthauptung mit Schwert ihr Ende finden, ergeht es den einfachen Bürgern anders. Sie werden gehangen, gerädert oder verbrannt. Und dazu gibt es unzählige Schaulustige. Auch das will die Revolution verändern und so erfinden sie die Guillotine. Für alle, die nicht wissen, was das ist, habe ich euch mal ein Bild von ihr als Nummer 1 in die Shownotes gepackt. Die Guillotine ist ein Tötungswerkzeug, fast eine Maschine. Es ist eine scharfe Klinge, die geführt in einer Holzkonstruktion fällt. Es ist eine Art Fallbeil. So sollen Hinrichtungen schnell, schmerzlos und für alle gesellschaftlichen Schichten gleich durchgeführt werden. Doch anfangs als Instrument der Gerechtigkeit geplant, wird sie schnell Teil des Terrors. Denn wahrscheinlich aus Rachegedanken heraus wird sie unfassbar viel eingesetzt. Revolutionsgerichte in ganz Frankreich arbeiten pausenlos, die Prozesse sind kurz, das Urteil meist schon im Vorhinein entschieden. Eine Todesstrafe nach der anderen wird verhangen. Es trifft jeden, der sich gegen die Revolution wendet. So auch König Ludwig oder Marie Antoinette. Adelige, Kleriker, Diebe, Verräter. Es reicht manchmal der reine Verdacht, dass man gegen die Revolution sein könnte und man landet unter der Guillotine. So kommt es während der Französischen Revolution Schätzungen nach zu unfassbaren 16.000 Hinrichtungen in ganz Frankreich. Und mitentscheidend für diese unfassbar große Anzahl ist Robespierre. Er wird während der Revolution zu einer Schlüsselfigur, denn durch geschickte Rhetorik und einflussreiche Verbindungen ist er erstmal nur Anhänger der Aufklärung und wird dann auch zum Anführer der Revolution. Er treibt die Hinrichtungen massiv voran. 1793 und 94 werden unter seiner Führung die mitblutigsten Jahre. Man spricht auch davon, dass er der Blutrichter der Revolution gewesen ist. Und seine extreme Radikalität führt dazu, dass es nun zu einer Revolution innerhalb der Revolution kommen wird. Denn irgendwann wird es den restlichen Anführern zu bunt. Sie haben genug davon, dass so viele Leute hingerichtet werden, dass Menschen so sehr in Angst und Schrecken leben, obwohl die Revolution das Volk ja befreien sollte. Sie versammeln sich und lassen Robespierre tatsächlich verhaften. Und manchmal schreibt die Geschichte wirklich ironische Kapitel, denn Robespierre wird nicht nur verhaftet, er wird hingerichtet. Und dreimal dürft ihr raten, wodurch. Richtig, die Guillotine. Also ganz kurz, bis hierhin hat die Revolution drei Phasen. Phase 1, Sturm der Bastille. Phase 2, das Volk übernimmt die Macht. Phase 3, die Guillotine und tausende Tode. Doch irgendwann sagen die Revolutionäre selbst, Moment, wir müssen etwas ändern und das, genau das, führt dazu, dass die Französische Revolution enden soll. Und zwar durch einen Mann, auf den wir alle so ein bisschen warten gerade. Kapitel 5. Napoleon Bonaparte. Napoleon wird exakt 20 Jahre vor der Revolution auf Korsika geboren. Sein Vater ist eigentlich ein Adeliger, aber ziemlich verarmt. Im Alter von 16 tritt Napoleon ins französische Militär ein. Ähnlich wie Stauffenberg aus Folge 28 gelingt es auch ihm, einen schnellen Aufstieg im Kriegsdienst zu erleben, weil er intelligent, ehrgeizig und talentiert ist. Als die Revolution dann Frankreich erobert, wird Napoleon zu einer extrem wichtigen Person, denn immer wieder kommt es auch zum Widerstand. Besonders andere Länder, die immer noch eine Monarchie haben, also einen König, wollen die Revolution so schnell wie möglich beenden, darunter Österreich, Preußen, Großbritannien oder auch Spanien. Es kommt zu zahlreichen Kriegen. Jetzt muss es natürlich eine Person geben, die gegen diese ganzen Länder Kriege führt. Ausgewählt wird dafür Napoleon als Feldherr. Und tatsächlich kann er in allen Duellen, in denen er die Männer befehligt, gewinnen. Er erfährt dadurch extrem schnelle Beförderungen, wird erst zum Brigadegeneral und dann zum Oberbefehlshaber. Das ist eine der höchsten Positionen, die es in der französischen Armee damals gibt. Doch sein größter Triumph liegt noch vor ihm. Im Jahre 1796, also kurz vorm Ende der Revolution, bekommt er die Aufgabe, mit einer schlecht ausgerüsteten und eigentlich unterlegenen Armee die Habsburger in Österreich zu besiegen. Ja, die Habsburger, die kennen wir aus der letzten Folge rund um die Schweiz. Und wie wir wissen, ist es eine unfassbar große, mächtige Dynastie. Keiner glaubt damals an einen Sieg Napoleons. Doch ein Jahr später kehrt er mit folgender Bilanz nach Frankreich zurück. Erstens, die österreichischen Armeen wurden besiegt. Zweitens, Napoleon kann große Teile Italiens für Frankreich einnehmen, darunter Mailand, Verona und Venedig. Drittens, Napoleon raubt Gold, Kunstwerke und Schätze in unfassbar großen Mengen. Dadurch trägt er dazu bei, dass die französische Staatskasse wieder gefüllt wird. Dieser Feldzug, der sogenannte Italienfeldzug, macht Napoleon zum Nationalhelden. Er selbst ernennt sich zum Retter Frankreichs. In den Straßen wird er gefeiert, denn das Land muss gerade erneut gerettet werden. Denn anders als erwartet bringt die Revolution nicht die erhoffte Stabilität. Zwar wird ganz kurz die Versorgung mit Lebensmitteln besser, doch auch die neue, vom Volk konstruierte Regierung schafft es nicht, die Gelder in den Griff zu bekommen. Dazu die vielen Hinrichtungen mit der Guillotine, die Menschen haben einfach Angst vor der Revolution. Das Volk sehnt sich also erneut nach Stabilität und einem Anführer, der wieder Ordnung in das vorhandene Chaos bringt. Es sind die perfekten Voraussetzungen für Napoleon. Er stürmt am Abend des 9. November 1799 mit bewaffneten Soldaten den Sitzungssaal der Revolutionsführer. Er macht sofort klar, dass er als gefeierter Volksheld der einzig rechtmäßige Anführer Frankreichs sein sollte. Und das zur Not mit Gewalt. Und er soll Erfolg haben. Alle Abgeordneten fliehen oder werden vertrieben. Napoleon ernennt sich daraufhin zum ersten Konsul Frankreichs. Er bekommt die größtmögliche Macht des Landes. Er darf Beamte, Richter und Offiziere benennen, dazu auch Gesetze ändern. Damit ist Frankreich erneut, praktisch nach Ludwig dem 16., wieder eine Ein-Mann-Herrschaft. Nach außen heißt es zwar immer noch, es sei eine Republik, das Volk hat aber keine Macht mehr. Es ist mehr eine Diktatur. Und damit geschieht es. 11 Jahre nach dem Sturm der Bastille findet die Französische Revolution im Jahr 1799 endgültig ihr Ende. Zusammenfassung: Ende des 18. Jahrhunderts ist Frankreich ein kaputtes System. 98% der Menschen geht es zu großen Teilen gar nicht gut. Der Adel und die Vertreter der Kirche, der Klerus, leben dafür über ihren Verhältnissen und Frankreich steht kurz vor dem Staatsbankrott. So kommt es dazu, dass Stand 3, also das einfache Volk, im Jahr 1789 ein altes Gefängnis stürmt, den Kommandanten umbringt und damit die Französische Revolution einläutet. Schnell schließen sich zehntausende Menschen an und übernehmen schon bald die Kontrolle über das gesamte Land. Die erste Republik der Welt wird ausgerufen, also der erste Staat, in dem das Volk die Macht hat. Doch die Probleme werden nicht unbedingt kleiner. Viele Kriege, Unstimmigkeiten und Misswirtschaften führen dazu, dass wieder ein Großteil der Menschen leidet. Sie wünschen sich einen weiteren Neuanfang, eine Revolution von der Revolution. Das kommt alles für einen Mann ziemlich gelegen, Napoleon Bonaparte. Als gefeierter Kriegsheld genießt er im Volk großes Ansehen und Vertrauen. So reißt er die Macht an sich und wird als faktischer Anführer Frankreichs in den nächsten Jahren einen gewaltigen Einfluss auf Europa haben. irgendwie fühlt sich das an, als würden wir jetzt so in so einer Trilogie nach dem ersten Film so einen Teaser auf den zweiten Film machen. Aber ich hoffe, Freunde des Wissens, wir konnten euch jetzt endlich mal erklären, was es mit der Französischen Revolution auf sich hatte. Mir persönlich hat es extrem viel Spaß gemacht, mich mal ausführlich einzulesen. Und ich finde, wir sollten auch perspektivisch eine weitere Folge machen, also quasi in der Trilogie den zweiten Film. Und dabei wird es darum gehen, wie Napoleon Europa in unfassbar große Kriege gestürzt hat. Das machen wir aber gerne zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erstmal die drei Fragen zur letzten Folge, also als es letzte Woche um die Neutralität der Schweiz ging. Frage 1 kam von so vielen von euch, unter anderem Egon, Paul, Emilio und Lotti. Und ich muss zugeben, ich habe sie mir auch schon gestellt. Gibt es heute noch die Sprengkörper in den Schweizer Gebäuden? Und die einfache Antwort ist nein. Sie wurden alle in den 90er Jahren und Anfang der 2000er zurückgebaut oder deaktiviert. Heute gibt es keine scharfen Sprengsätze mehr. Es gibt einfach keine Notwendigkeit. Aber die Anlagen existieren immer noch. Also die Bunker und Räume, aus denen hätte gesprengt werden sollen, die kann man teilweise sogar besichtigen. Frage 2 ist von Miri und auch sehr, sehr spannend. Sie möchte wissen, wer die drei Männer waren, die im Jahr 1291 die Schweiz gegründet haben. Also erstmal zu den Namen. Sie hießen Werner Stauffacher, Walter Fürst und Arnold von Melchthal. Sie waren jetzt keine Politiker im modernen Sinne, sondern eher Vertreter der einflussreichsten Familien der Gebiete. Also sowas wie wohlhabende Bauern, Grundbesitzer oder lokale Amtsträger. Sie kommen aus den drei Urkantonen, also Uri, Schwyz und Unterwalden. Wie wir geklärt haben, wollten sie sich ja damals gegen die Habsburger zur Wehr setzen und gründen so die Schweiz. Die dritte und letzte Frage ist von Dat Umel und Lukas. Beide möchten wissen, ob alle Schülerinnen und Schüler in der Schweiz alle vier Amtssprachen lernen müssen. Und auch hier lautet die einfache Antwort nein. Die ausführliche Antwort? Je nach Kanton ist es unterschiedlich, welche Sprachen gesprochen und gelernt werden. Die allermeisten Schweizerinnen und Schweizer lernen als erste Sprache Deutsch, als zweitmeiste Französisch, dann Italienisch und dann Rätoromanisch. Rätoromanisch wird von weniger als 1% der Schweizer Menschen gesprochen. Wenn die erste Sprache, also die Muttersprache, Deutsch ist, was ungefähr bei 60% der Bevölkerung der Fall ist, dann kommt als zweite Sprache meist Englisch oder Französisch. Also wie auch in Deutschland oder Österreich lernen die meisten Schweizerinnen und Schweizer drei Sprachen. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich weiß, dass ihr sehr, sehr, sehr gerne abstimmt. Aber ich würde für nächste Woche sehr gerne eine Überraschungsfolge einplanen. Das liegt daran, dass ich in ein sehr fernes und unfassbar spannendes Land reisen werde nächste Woche. Es liegt quasi am anderen Ende der Welt. Ich fliege 14 Stunden dahin. Und dieses Land ist für mich wirklich, ich glaube, es ist für mich das spannendste Land der Welt. Und deswegen würde ich darüber gerne eine eigene Folge machen und euch auch vor Ort so ein bisschen mitnehmen. Also so ein bisschen meine Eindrücke schildern und erklären, warum das Land so krass ist, wie es ist. Wo es hingeht, möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber ich werde euch im WhatsApp-Kanal schon mal ein, zwei Tipps geben. Als Wiedergutmachung, dass es diese Woche also keine Abstimmung gibt, habe ich aber noch einen besonderen Abschluss dieser Folge für euch. Und zwar kommt er von einer ganz, ganz besonderen Person. Jemand, den ihr euch schon lange gewünscht habt, mal wieder zu hören.
Ja, hi, hier ist Zoe. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Johnnys Schwester und recherchiere die Fakten hier, damit er daraus eine neue Folge machen kann. Wie ich das mache, wie lange das dauert und was das Schwierigste an diesen Recherchen ist, erkläre ich euch die nächsten Tage im WhatsApp-Kanal. Den findet ihr als Link in den Shownotes oder wenn ihr Wissen mit Johnny auf WhatsApp in der Suche eingebt. Also wir hören uns. Entweder in der Überraschungsfolge nächsten Sonntag um 23.59 Uhr oder im WhatsApp-Channel schon vorher. Bis dahin ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.